Jetzt hat der Matthias mich natürlich schon unter Druck gesetzt, er hat mich gelobt. Und das im Vorfeld. Aber wisst ihr, was ich so interessant fand bei dem Gedanken? Jetzt hat er mir schon unter Druck gesetzt, das ist diese gefallene Natur. Anstatt mich einfach zu freuen, dass ich gelobt werde, kommt so, oh, jetzt habe ich Druck, jetzt muss ich abliefern. Aber das war ja gar nicht so gemeint. Sondern es ist die grundsätzliche Freude aneinander, miteinander, was ja ein Leib Christi ausmacht. Und was das Lob ist und wo wir auch Grund zu loben haben, ist, dass Jesus Christus unser Herr ist. Dass Jesus Christus da ist, dass er die Wahrheit ist und der einzige Weg. Und da steckt so viel Klarheit und Liebe drin. Egal, was jetzt gerade ist, egal, was jetzt gerade läuft. Und ich möchte mich heute Morgen mit euch mit dem Thema auseinandersetzen, wer bin ich? Und das ist so eine richtig zentrale Frage unseres Lebens. Wir kennen das als junge Menschen, wenn man dann so in die Schule kommt und so weiter, wer bin ich? Da gibt es manche Kategorien, zum Beispiel den Streber. Das kann ich euch jetzt garantieren, das war ich noch nie. Der hätte man auch abliefern müssen. Dann gab es vielleicht eher den Klassenclown, der sich mit Humor durch die Geschichte bringt und eben da in der Schule seine Art findet. Und auch wenn er manchmal tief traurig war, musste er abliefern, weil man hat es vom Klassenclown erwartet. Es gibt ein Buch von einem Philosophen, der hat geschrieben, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und ich habe mir dieses Buch nicht angeguckt, aber ich fand den Titel interessant, weil wer bin ich und wenn ja, wie viele? Stellt nämlich die Frage, wer bin ich zum Beispiel auf der Arbeit? Wer bin ich in der Familie? Wer bin ich in der Gemeinde? Wer bin ich beim Einkaufen? Wer bin ich beim Autofahren? Das kann manchmal sehr herausfordernd sein. Gell? Wir Deutschen haben ein gespaltenes Verhältnis zum Autofahren. Wir sind immer ordentlich und lieb, aber beim Autofahren wird es schnell schneller. Die Psychologie spricht viel über solche Charaktere. Es gibt dann negativ, narzisstisch, depressiv, zwanghafter, schizoider, hysterisch, lethargisch, was ja schwerfällig ist, cholerisch, leicht reizbar. Wer schon mal einen cholerischen Chef hatte, der weiß, wie das ist, wenn man guten Morgen sagt und dann schon betet, dass man es nicht gemacht hätte. Aber eigentlich ist eine zentrale Frage für jemanden, der sich die Frage stellt, ist Gott Wirklichkeit in meinem Leben? Glaube ich an Gott? Gar nicht die Frage, wer bin ich? Sondern die zentrale Frage, wer ist Jesus Christus in meinem Leben? Und das ist die zentrale Frage überhaupt und macht es aus. Wer ist Jesus? Wer ist es, dass ich ihm nachfolgen darf, dass er mich unendlich liebt? Und wer ist es, dass er da ist? Alle Schattierungen und Dunkelheiten meines Lebens kennt und mich trotzdem liebt. Und bevor ich jetzt hier weitermache inhaltlich, wir werden gleich dazu noch eine Bibelstelle haben, die das ausdrückt, wer Jesus ist und was er für uns getan hat, möchte ich mal heute Morgen an dieser Stelle auch fragen, hast du die Frage für dich schon beantwortet, wer Jesus für dich und dein Leben ist? Hast du das schon beantwortet auf diese Frage, Jesus für dich, ich liebe dich, ich habe dich gemacht, ich bin für dich gestorben, wir gehen aufs Kreuz zu, auf Ostern. Hast du diese Frage für dich beantwortet? Welchen Stellenwert Jesus in deinem Leben hat? Und vielleicht die zweite Frage, an die diese Frage mit Ja beantworten. Man darf übrigens gerne später auf mich zukommen und drüber reden. Das möchte ich immer wieder dazu einladen. Dafür ist das Ganze ja auch da. Auf die zweite Frage hin, wenn du sagst, ja, Jesus ist der Herr in meinem Leben, wie sieht es aus, wenn du am Montag wieder in deinem Alltag bist? Ist da Jesus auch der Herr in deinem Leben? Wie ist es, wenn es schwierig wird? Wie stehst du zu Jesus? Wir werden heute Morgen mal drüber sprechen, wie Jesus zu dir steht. Ich finde es so schön, der Jesus annimmt, und da gibt es eine Verheißung, der ist dann eine, Luther hat es mal übersetzt, mit neuer Kreatur in 2. Korinther 5, 17. Das hat sich für mich früher ein bisschen so nach Frankenstein angehört, war eine neue Kreatur. Aber wörtlich im Griechischen steht da eine neue Schöpfung. Es ist etwas neu gemacht, egal wie das Elternhaus war, egal was schiefgegangen ist, was in die Brüche gegangen ist, man war neu, neu gemacht. Etwas Neues war entstanden. Tief geliebt, vergeben und diese zentrale Frage, wo geht es hin im Leben? Und darauf hat Jesus eine Antwort, denn wer glaubt, wird ewig leben. Wir werden hier sterben in dieser Welt, aber wir haben diese Perspektive Ewigkeit. Und darum ist es diese zentrale Frage, wer bin ich, immer mit dem Blick, wer ist Jesus? Wer steht mir da eigentlich, und ich mache es jetzt mal in einem Bild, wie ich es gerne immer auch sehe, mir gegenüber in einer unendlichen Liebe mit offenen Armen. Ich bin da. Und ich möchte mit euch einen Text anschauen, wo dieser Status herauskommt, was Christus für uns getan hat. Und das steht in Römer 6, 1 bis 14. Könnt ihr gerne nachlesen. Bekannter Text, was gerne auch mit Taufe in Verbindung gebracht wird. Römer 6, 1 bis 14. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wir werden noch in ihr leben. Oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wir Christus aus den Toten auferweckt worden ist. Durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen, denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Gebieren gehorche. Stellt euch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Paulus macht einen knackigen Einstieg an dieser Stelle, obwohl es, muss man mal sagen, Einstieg ist immer schwierig. Wir wissen, dass das alles nachträglich eingetragen wurde, die Kapitel und die Versanzeigen. Es ist ein fortlaufender Text. Nur ich bin dankbar für diese Kapitel und Verseinteilungen, weil ich wäre überfordert mit manchen Texten, wenn man dann immer die komplette Bibel lesen müsste. Aber er fängt an, was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Er geht auf diesen Menschen ein, der aus der Argumentation von Paulus sieht, ne, wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden, aus dem Kapitel vorher in Vers 20. Was dieser Vers letztendlich aussagt, ist, da wo ganz viel Sünde ist, ist auch die tiefe Liebe Gottes, die unglaubliche Gnade Gottes. Da wo wir am Ziel vorbeischießen, da wo die Sachen schief gehen, ist auch die tiefe Liebe Gottes. Und Gott ist da, wo der Tiefpunkt ist, und Gott ist da, wo die Dinge auch oft schief gehen, zwischenmenschlich. Wo die Dinge vielleicht schief gehen, wenn ich beim Arzt sitze, eine Diagnose habe. Wo die Dinge in meinen Beziehungen schief gehen, ist Gott da in seiner unglaublichen Gnade. Er wendet sich nicht ab. Für mich ist es immer so ein schönes Bild mit dem Vater vom verlorenen Sohn, der seinen Sohn sieht und so tief ergriffen ist in seiner Liebe zu seinem Sohn, dass er ihm entgegenrennt. Egal, dass er nach Schwein stinkt und all diese Dinge, ihr kennt die Textstelle, sondern weil sein Sohn kommt. Nur der Umkehrschluss natürlich, dass wir noch mehr sündigen müssen, damit die Gnade noch größer ist, das ist wieder so typisch menschlich. So, klar, jetzt kann ich noch wilder durch die Gegend fahren. 30er-Zone ist mehr so eine Art Hinweis, dass man 30 fahren sollte. Vielleicht mal multiplizieren, mal 7, mal 8. Das ist damit nicht gemeint. Und das ist auch das, was Paulus hier sagt. Auf keinen Fall. Und er hebt es hier vor, dass die Sünde... Und die Sünde ist das, was die Bibel Zielverfehlung nennt, was am Ziel vorbeigeht in unserem Leben. Und lasst uns über Sünde auch sprechen, weil genau das ist es, was uns ausmacht, was uns oft beherrscht. Lügen, betrügen, stehlen. Es gibt viele Art und Weise. Niemand von euch würde in ein Museum einbrechen und die Mona Lisa klauen. Das würde auch auffallen. Aber man kann relativ schnell andere Zeit stehlen, man kann Dinge stehlen. Man kann Kleinigkeiten runterladen in verschiedenen Foren, ob das immer erlaubt ist oder nicht, aber es geht schnell. Sünde. Die Bibel ermahnt uns immer wieder, dass wir auch hier im Kontext der Sünde gestorben sind und dass wir niemals Sünde relativieren sollen. Ich fand es so schön, wie Luther das mal ausgedrückt hat. Ne? Sündige tapfer, das hat er mal gesagt. Jetzt könnte man so sagen, danke Luther für die Einladung, da war man eh schon danach. Dem da an der Aldi-Kasse wollte ich schon lange mal sagen, was ich von ihm halte. Ne? Wenn er mit seinem Wagen sich immer so quer einschiebt bei mir. Aber das meinte Luther nicht. Was Luther meinte ist, sündige tapfer ist, wenn du sündigst, nenn Sünde beim Namen. Und relativier's nicht. Mach nicht deine eigenen Wahrheiten, sondern bleib in der Wahrheit, was die Bibel klar sagt. Bleib in der Wahrheit, was Sünde wirklich ist. Und wenn wir in dieser Wahrheit bleiben, dann ist auch klar, wie wir damit umgehen dürfen, nämlich Vergebung. Und Christus vergibt, weil die Gnade und die Barmherzigkeit unseres Herrn nicht aufhört. Und das ist die große Stärke einer neuen Schöpfung. Jemanden, der mit Jesus geht, weiß, dass da Sünde ist und kann es klar bekennen. Die Bibel nennt es so saftig Buße. Ne? Eigentlich meint das Wort Sinnesänderung. Ich ändere meinen Sinn, ich sehe endlich klar. Ich finde Klarsehen übrigens eine wunderbare Sache. Mancher Brillenträger wird es nachempfinden, bei Regen ist Klarsicht eine hohe Gunst. Ich habe sie nicht immer. Und dementsprechend bin ich dann immer erstaunt. Ne? Ich werde manchmal darauf hingewiesen, könntest du deine Brille putzen? Ich putze die Brille und dann sehe ich wieder klar. Diese Farben. Und im Fernsehen, das sind zwei Personen. Ich dachte, der hält einen Monolog. Also klar zu sehen. Und die Bibel ermahnt uns, in Klarheit die Dinge anzugehen. Die Bibel nimmt kein Blatt vor den Mund. Gottes Wort ist da offen und ehrlich. Aber warum? Weil er uns liebt. Wer ist Christus, war die Frage. Und Christus ist der, der für dich gestorben ist. Christus ist der, der ans Kreuz ging. Es ist ratzfatz, dass wir jetzt wieder Ostern haben. Ich bin ja immer dankbar für ein Aldi, dass die früh genug die Produkte führen, dass ich vorgewarnt bin, dass bald wieder Ostern ist. Sonst würde es manchmal gehen und wäre überrascht, dass Karfreitag ist. Aber dank dem Frühwarnsystem Aldi Lidl funktioniert das gut. Aber die Bibel macht klar, dass wir das brauchen, dass es diese wortwörtliche Zielverfehlung gibt. Dass aber Jesus uns nicht nur darauf hinweist, da ist ein Problem, da ist die Sünde, sondern auch klar darauf hinweist, wie gehe ich damit um, was kann ich machen. Und das Schöne und Wunderbare ist, dass Christus für diese Dinge gestorben ist. Daran gedenken wir an Karfreitag und Ostern. Er ging ans Kreuz. In 1. Timotheus 2,6 steht, der sich selbst als Lösegeld für alle gab. Wörtlich eine Ersatzzahlung. Stellvertretend für dich und mich hat er das bezahlt. Das ist ja das, was er ruft. Es ist vollbracht. Es ist bezahlt. Diese Dinge hat er ans Kreuz gebracht und er war versucht, aber er war ohne Sünde. Und dann steht in Römer 5, 21, denn der, der Sünde nicht kannte, hat für uns sich zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und auch bitte hier kein Missverständnis aufkommen lassen. Jesus kannte keine Sünde. Das Wort hier kennen meint nicht, dass er nicht wüsste, was Sünde gewesen wäre, sondern er hat sie nicht gemacht. Er war ihr nicht unterstellt. Und dieser sündlose Retter hat unsere Sünden getragen. Wer bin ich? Wenn du Christus angenommen hast in deinem Leben, bist du dem, der vergeben ist. Der, der in einer unglaublichen Freiheit leben darf. Vielleicht bei dieser Frage können wir uns mal fragen, was bin ich wert? Ich glaube, Wissenschaftler haben das mal zusammengezogen oder Ärzte, was so ein Körper an mit Eingeweide, Fett und Zucker plus minus so alles wert ist. Ich habe einen Betrag gehört, ich weiß nicht, da gibt es Experten hier, ich weiß, die könnten mich korrigieren, aber es war so, glaube ich, Materialwert 100 Euro oder so, wenn es gut läuft. Ne? Also da muss schon ein Goldstückle sein, aber das ist schon, ne? Machen wir mal. Rein Materialwert körperlich mit Organ und jetzt Organhandel außen vor gelassen, 100 Euro. Gell? Das ist eigentlich vom Wert her schon spannend, biologisch kommt da nicht viel zusammen. Was bin ich wert? Wer bin ich in Christus? Was bin ich wert? Jesus Christus, sein Leben bist du wert. Jesus Christus, sein Leben bist du wert, weil er für dich gestorben ist. Gott selber bist du wert und so wertvoll, dass er für dich ans Kreuz ging. Was bin ich wert? Jesus ist gekommen, um genau darauf eine Antwort zu haben. Bist du wertvoll? Das kann ich heute Morgen fröhlich sagen. Ja, wer bin ich? Du bist wertvoll. Wer bin ich? Du bist geliebt. Wer bin ich? Es ist gezeigt am Kreuz von Golgatha. Du bist geliebt, weil Jesus für dich gestorben ist. Und es drückt sich so tief aus in dieser Wahrheit in Christus. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Der sagt, ich habe das alles besiegt. Sünde, Tod und Teufel. Ich habe deine Probleme, deine Sorgen und deine Nöte besiegt. Und ich finde es so schön, wie er sagt, wisst ihr nicht, dass wir viele auf Christus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind, so sind wir auch nun mit ihm begraben worden, mit ihm begraben und auferweckt. Das ist auch das, was wir symbolisch in der Taufe darstellen. Die Wahrheit in Christus. Wenn du Christus in deinem Leben angenommen hast, dann bist du mit ihm gestorben, aber auch auferstanden. Ihr erinnert euch, wir haben hier ein Taufbecken gehabt und dann nimmt man die Person, das macht meistens der charismatische Pastor der Gemeinde, Entschuldigung, und der taucht dann diese alte Kreatur unter und dann schließt sich das Wasser über der Person, weil sie stirbt. Manche Pastoren, habe ich schon gehört, machen das dann ein bisschen länger, dass das Gefühl echter ist, so, gell, wenn die letzten Bläschen kommen, aber keine Angst. Und dann wird auferstanden, ne? Da kommt man aus dem Wasser wieder hoch, auferstanden. Und das zeigen wir. Ich bin gestorben, auferstanden. Mir liegt das Thema Taufe sehr am Herzen. Und ihr wisst, wir haben da auch immer wieder drüber gesprochen, dass wir sagen, die Glaubenstaufe ist die einzige Taufe. Und für mich gehört Buße, die Sinnesänderung, die Wiedergeburt und die Taufe als Gehorsamsschritt einfach in der Bibel dazu. Und ich habe leider auch keine andere Erkenntnis zu dem Thema. Aber ich möchte eins an dieser Stelle auch sagen. Die Taufe drückt keinen Glauben aus. Und man ist gerettet mit oder ohne Taufe. Und ich denke, dass wir auch liebevoll miteinander reden sollten über dieses Thema. Aber von dem biblischen Standpunkt her, und da kann ich auch leider nicht anders reden, es ist klar, dass erst die Buße, die Wiedergeburt und dann die Taufe kam. Darum liegt mir das Thema am Herzen, dass wir das symbolisch darstellen, dass wir das zeigen auch. Und ich finde es so schön, dass das auch immer wieder stattfindet, dass Menschen diesen Mut haben zu sagen, ich mache diesen Schritt auch zur Taufe, zur Glaubenstaufe, weil ich weiß, dass Jesus mich liebt, weil ich das, was ich innerlich vollzogen habe, auch äußerlich zeigen möchte. Dieser neue Mensch, diese neue Schöpfung. Und die Taufe ist wie die Hochzeit, wo man sich schon kennengelernt hat, wo man weiß, dass man zueinander gehört und das jetzt bekennen will an die sichtbare und unsichtbare Welt. Aber nochmals, bewertet keinen Glauben. Es ist, wie der Andi Wenzel es mal so schön im Gespräch gesagt hat, einfach ein Gehorsamsschritt. Und das fand ich eigentlich spannend, der Gedanke. Jesus hat das für uns getan und so ist es. Christus ist für uns gestorben, von den Toten auferweckt. Und jetzt kommt es, durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden wir auch in Neuheit des Lebens wandeln. Die Herrlichkeit des Vaters. Im Alten Testament wird die Herrlichkeit des Vaters mit einem Feuer, mit einem Licht dargestellt. Finde ich ein wunderschönes Bild. Ne? Im Griechischen ist es Doxa, ne? Diese Herrlichkeit. So hat man versucht, den Sternenhimmel zu beschreiben, wenn man davor steht in der Nacht und diese Sterne sieht. Aber es ist so schön, dass diese Herrlichkeit des Vaters diese Auferstehung ist. Und dass wir, wenn wir mit ihm verbunden sind, wenn wir an ihn glauben, auferstehen werden. Das ist auch das, was die Bibel uns verspricht. So steht es auch in Vers 5, denn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Also dieses Verwachsen spricht von unauflösbar mit ihm verbunden, mit ihm verstrickt, festgehalten. Nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Du bist in Christus, so nennen wir das. In Christus eine neue Schöpfung, in Christus in deinem Leben. Und ich fand es so schön, wenn man mal so ein Beispiel hört, auch im Bus. Ne? Manche sind schon mal Bus gefahren, da wo man sich das noch leisten konnte. Ne? Da fuhr der Bus dann von A nach B und da war man im Bus. Ich hatte mal ein gravierendes Erlebnis. Wir hatten eine Truppenübung und mussten von Kempten nach Würzburg mit dem Bus fahren. Und ich sage deswegen gravierend, weil wir als Truppe dorthin mussten und der Busfahrer war Schlagerfan. 3 Stunden lang knallrotes Gummiboot. Mehr sage ich nicht dazu. Das schürt die natürliche Aggressivität bei den Soldaten. Aber das Interessante ist, wir waren im Bus. Das heißt, wenn ich aufgestanden bin, geredet habe, habe ich im Bus geredet. Wenn ich hingefallen bin, bin ich im Bus hingefallen und nicht aus dem Bus raus. Ich war in Christus. Und genau das macht dieses neue Leben aus. Wer bin ich? Ich bin in Christus. Wenn du fällst, fällst du in Christus. Du fällst nicht raus. Das nennen wir diese Heilsgewissheit, wo Christus sagt, ich halte dich. Wenn du lebst, lebst du in Christus. Wenn du redest, wenn du handelst, wie du bist. In Christus. Und darum ist auch die Liebe dieses Gravierende, wo Jesus sagt, ich liebe dich so sehr, dass ich dich nie wieder loslasse. Wer schon mal loslassen musste, weiß, wie sehr das wehtut. Und es kann manchmal eine Sache sein, die man loslassen musste. Es kann manchmal ein Menschen sein, den man loslassen musste. Vielleicht auch im letzten Schritt, wo der Tod dann ist, loslassen. Christus, und das ist diese Frage mit wer bin ich, sagt, ich halte dich für immer fest. Egal was kommt, egal was wird. Und darum sagt auch Paulus, wir sind dem gestorben. Wir leben als neue Schöpfung in Christus, versiegelt mit dem Heiligen Geist, lehrt uns der Epheserbrief. Freigesprochen von der Sünde, weil wir der Sünde gestorben sind. Und jetzt müssen wir uns mal das Ganze auch vor Augen führen. Ich bin der Sünde gestorben. Wisst ihr, was das heißt? Ich muss nicht mehr sündigen. Die Realität, weiß ich, ist oft herausfordernd. Aber ich muss es nicht mehr. Und die wahre Freiheit, die uns Christus auch immer wieder lehrt, ist, dass wir Dinge tun, aber dass wir auch die Freiheit haben, Dinge nicht zu tun. Das ist nämlich wahre Freiheit. Und der falsche Norm der Freiheit, was wir gerade haben, ist Freiheit, alles zu tun. Aber hast du die Freiheit, auch Dinge zu lassen? Dass du nicht überall dabei sein musst, nicht überall mitreden, nicht überall alles erleben. Und dass wir eben, wer bin ich, in dieser Frage, ich lebe zum Lob seiner Herrlichkeit. Ich lebe damit, Jesus sich zeigen kann, dass Christus Gestalt gewinnt in meinem Leben. Und die Frage ist immer wieder bei der Frage, wer bin ich? Wer ist der Herr? Und ich würde gern heute Morgen mal nachfragen, bei uns allen, hat sich alles in deinem Leben vor Christus gebeugt, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast? Dein Herz, hat sich das vor Jesus gebeugt? Deine Arbeit? Deine Wünsche, deine Ziele, dein Wille, deine Ansichten, dein Stolz. Hat sich das alles vor Christus gebeugt? Ist es das, dass wir diese neue Schöpfung sind? Oder ist es, wir wissen es von Luther, der alte Adam, der bei jeder Gelegenheit gerne Buh ruft und dann wieder da ist und aktuell? Wie gehen wir mit Jesus um? Mit seinen Geboten, mit seiner Liebe? Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wir leben in einer völlig neuen Freiheit. Wer bin ich? Ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Geliebt, getragen, ertragen, wunderbar gemacht. Und wir sind dem Ganzen gestorben. Ich hoffe, für dich ist niemals eine Person gestorben. Es gibt es ja manchmal. Die Person ist für mich gestorben. Das kann man dann rituell im Garten noch mit einem kleinen Begräbnis machen und so weiter, um Ausdruck zu bringen, wie stark dieses Sterben ist. Ich hoffe nicht, dass das so ist, weil die Liebe Christi ist die, die uns verbindet. Wir leben Vergebung und Versöhnung. Das ist das Ziel von Jesus und da dürfen wir nicht dran vorbeigehen. Aber diese Frage, bist du der Sünde gestorben oder lebst du nochmal aktiv mit Sünde? Tolerierst du das? Und weißt du auch, wie du damit umgehen kannst? Und dann kommt dieses Starke, aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn, wo diese letzte Instanz des Todes, unter der wir alle stehen in der gefallenen Welt, gefallen ist. Wir haben eine Perspektive Ewigkeit, nämlich die Ewigkeit in Christus. Und es ist doch diese Frage, wer bin ich? Ich bin ein geliebtes Kind, was ewig lebt mit ihm. Warum? Weil er es mir zusagt, weil er es mir verspricht, weil er es mir verheißt. Was macht es mit uns in unserem Leben? Was ändert es vielleicht über manche Ansichten, die wir jetzt gerade haben? Manche Negativansichten, manche Verläufe in der Welt. Manche große Fragezeichen auch vielleicht über die eigene Biografie, wo ich doch weiß, es geht gut aus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass es seine Begierden gehorche. Stellt euch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Wer bin ich? Kann dir heute Morgen zurufen, wenn du an Jesus glaubst und mit ihm gehst, bist du ein Werkzeug der Gerechtigkeit. Das hört sich gut an, hört sich an wie einer von den Avengers. Werkzeug der Gerechtigkeit, ne? Da geht's los. Ich habe mich dann mal mit einer Statistik beschäftigt, da ging es darum, was wir alles in unseren Lebensjahren so machen. Und das war bei einem Alter angestrebt von 75 bis 80 Jahren. Ein Mensch wird so 75 bis 80 Jahren, man wird immer älter. Und da wurde so eine Statistik mal erfasst, was wir in diesem Leben machen. Also ich kann euch gleich ermutigen, wir verbringen 25 Jahre mit Schlafen unseres Lebens. Da geht es immer um 24-Stunden-Tage. Ist nicht schlimm, muss sein. Ne? Also 25 Jahre meines Lebens schlafe ich. Wir haben 5 Jahre mit Essen verbracht. Ich würde es bei mir noch ein Jahr erweitern, aber wir bringen so 5 bis 6 Jahre beim Essen. Du sitzt beim Essen, und da rede ich jetzt nicht nur von McDonald's, sondern solche Sachen. Wir verbringen 5 Jahre vor TV und Bildschirmen. 5 Jahre unseres Lebens. Und laut der modernen Statistik wird diese Tendenz steigen, weil wir immer mehr Bildschirme um uns herum haben. 5 Jahre unseres Lebens gucken wir Netflix. Und hier geht es um 24-Stunden-Tage, ne? Also da gibt es keine Schlafpausen. Und dann, und das war eine christliche Statistik, 6 Monate im Gottesdienst. Viel spannend. Das heißt jetzt nicht für mich, dass ich überziehen muss, damit ihr mehr Zeit im Gottesdienst verbringt. Aber ich fand es unglaublich spannend, wie die Relationen sind. Das mit dem Schlafen nicht, aber mit 5 Jahre vor dem Bildschirm, Tendenz steigend, 6 Monate Gottesdienst. Werkzeuge der Gerechtigkeit. Was heißt denn das? Dass ich ein Werkzeug der Ungerechtigkeit sein kann, das weiß ich. Das wissen wir alle. Das geht schnell. Aber was heißt denn Werkzeug der Gerechtigkeit mit dieser Frage, wer bin ich? Nämlich mit der einen zentralen Frage, wie gehe ich im Alltag meines Lebens mit Jesus um? Und ich finde es so schön, wenn Gott ruft, gibt es diese 3 wunderbaren Worte in der Bibel, hier bin ich. Ich bin bereit zuzuhören, ich bin bereit, mir was sagen zu lassen, ich bin bereit zu gehorchen, ich bin bereit, deine Gebote zu halten, ich bin bereit, dich zu lieben und zu vergeben, ich bin bereit zu beten, ich bin bereit, dich mehr und mehr kennenzulernen, weil Christus ist eine Beziehung. Christus ist diese tiefe Liebe. Und ich möchte dieses hier bin ich als Werkzeug der Gerechtigkeit eigentlich auch in unser aktives Gebetsleben gerne mit hineinnehmen. Was ist denn morgens dein erster Gedanke? eBay? Arbeit? Sorgen? Oder vielleicht dieser Gedanke, heute beginnt der Tag mit diesen 3 Worten, hier bin ich. Und jetzt mache ich noch ein 4. Wort dazu. Jesus. Hier bin ich. Ich bin bereit. Ich bin bereit, heute mit dir in die Schule zu gehen, zur Arbeit. Ich bin bereit, mich zu rasieren, auch wenn ich nicht genau weiß, was ich da rasiere. Ich bin bereit, mit dir durch den Tag zu gehen. Ich bin bereit, dich zu lieben. Ich bin bereit, dir zu folgen. Und das ist der Anfang, fängt immer mit Gebet an. Wer bin ich? Ich bin das Werkzeug der Gerechtigkeit, ein geliebtes Kind Gottes und gehe heute mit meinem Herrn, der allmächtig, allgegenwärtig und allwissend ist, durch diesen Tag. Wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns sein, ruft Paulus mal auch im Römerbrief in Kapitel 8. Hier bin ich, bin bereit zu folgen. Und ich finde es schön, dass wir das im Gebet zum Ausdruck bringen dürfen. Und Paulus hat immer wieder mal so einen Gedanke mit diesem Wer bin ich gehabt. Er sagt es mal in 2. Korinther 6 als Unbekannter. Das heißt, er war von vielen in Korinth angesehen als ein Niemand, als Wohlbekannter, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte, geschlagen und doch nicht getötet, als Traurige, aber allezeit uns freut, als Arme, aber viel Reichen machend, als nicht habend und doch alles besitzend. So beschreibt Paulus mal seine Situation mit der Frage, wer bin ich? Ich bin arm, aber ich habe doch alles. Ich bin ein Niemand und ich bin doch jemanden bekannt, der wirklich wichtig ist, nämlich Jesus Christus. Und die Frage heute war, wer bin ich? Und ich hoffe, du hast eine Antwort darauf, dass du nämlich sagst, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich bin ein Kind von Jesus Christus. Ich bin von ihm geliebt, getragen, vergeben und ich habe diese Perspektive Ewigkeit. Wenn du das noch nicht beantworten kannst, möchte ich herzlich dazu einladen, das zu klären, wer du bist in Christus und was diese neue Schöpfung wirklich bedeutet. Darf man gerne auf mich zukommen, darf man gerne auf den Samuel und Willi zukommen, die werden da nicht Nein sagen. Und genau das ist der springende Punkt in unserem Leben. Wer bin ich? Wer bin ich hier? Wer bin ich morgen? Wer bin ich in der Ewigkeit? Und ich möchte einladen, ein Werkzeug der Gerechtigkeit zu sein und sich völlig unter der Herrschaft Christi zu beugen. Ich nenne es mal wirklich so, wie es ist. Sich völlig ihm auszuliefern. Zu sagen, Jesus, hier bin ich, nimm du alles. Alles in meinem Leben. Alles, was schiefgegangen ist. Alles, was gut gegangen ist. Alles, was gerade mich bewegt, verletzt hat, wo Sünde herrscht. Nimm du es, Jesus. Weil nur dort ist es in liebenden Händen vollkommen richtig. Und dazu kann man immer nur einladen. Ich möchte zum Abschluss beten. Jesus Christus, danke, was du für uns getan hast. Du bist für uns gestorben. Wir dürfen an Ostern dran gedenken. Du bist aber auch auferstanden, hast uns durch den Glauben mit dem Heiligen Geist versiegelt und wir dürfen eine neue Schöpfung sein, weil du da bist, weil wir in Christus leben. Danke für deine Liebe, für deine Treue und für deine Geduld. Danke, dass du der Herr bist. Danke, dass du da bist. Und danke für deine Wahrheit in Christus, dass du der bist, der uns festhält und nicht loslässt bis in alle Ewigkeit. Amen.